SRF 2 Kultur.
Max Frisch, der große Fragende Max Frisch mit seinen berühmten Tagebüchern 1946 bis 49 und 1966 bis 71. Man wusste schon lange, dass er ein weiteres Tagebuch geführt hatte. Auch wiederum ein dezidiert literarisches Projekt wie die vorangegangenen über die Jahre 1973 bis 1980, die er mehrheitlich in Berlin verbracht hat, in regem Austausch mit Autorinnen und Autoren im Westen und im Osten der Stadt und zusammen mit seiner viel jüngeren zweiten Ehefrau Marianne Oellers. Frisch hat diese Tagebücher sperren lassen bis 20 Jahre nach seinem Tod, weil sie auch von dieser Ehe handeln. Heute nun sind sie erschienen, allerdings nur die Eintragungen der Jahre 1973 bis 1974 mit selbst da gewissen Auslassungen aus Gründen des Persönlichkeitsrechts. Max Frisch aus dem Berliner Journal hier in Reflexe. Mein Name Franziska Hirsbrunner. Ich stelle Ihnen meine Gesprächspartner kurz vor, die Schriftstellerin und Sachbuchautorin Ines Geipel. Sie ist in der DDR aufgewachsen, hat sich als Herausgeberin intensiv mit der ausgegrenzten, der unterdrückten Literatur dort auseinandergesetzt. Von Ines Geipel erscheint im Februar das Sachbuch Generation Mauer, ein Porträt. Da geht es um die Generation der um 1960 Geborenen, also um diejenigen Ostdeutschen, die in Max Frischs Berliner Jahren in die Pubertät kamen. Hans-Ulrich Probst, mein Kollege, seit kurzem in Pension, profunder Frischkenner, hat Max Frisch auch mehrfach interviewt. Wir haben ein schmales, aber thematisch sehr reiches Buch vor uns, spontan Hans-Ulrich Probst, Ines Geipel. Was war Ihr prägendster Leseeindruck?
Naja, was natürlich immer sympathisch ist, dass man sich in einem Raum aufhält, den man selber gut kennt. Also Berlin, West-Berlin, Max Frisch lebt in Friedenau, ich lebe in Schöneberg. Also ich habe so das Gefühl gehabt, ich kann hier jede Straße, jeden Möbeltischler, jede Person, die auf der Straße ihm entgegenkommt, ein bisschen mitbegrüßen. Und dadurch rückt der Text als solches natürlich nah. Mir schien es ein Text zu sein, der Berlin nimmt als einen versuchten Aufbruch. Und ich fand es doch erstaunlich, wie schnell dieser Aufbruch ihm abhanden kommt, jedenfalls in meiner Lesart. Und da gibt es schon ein paar Einsprengsel, die ich ganz anrührend fand. Und natürlich auch vieles, was zur DDR geschrieben steht. Die DDR in dem Text als in der Fremde sein, ja, so schreibt er es wohl. Aber gleichwohl ist es natürlich auffällig, dass er als Homo Politicus in dem Text nicht der Stärkste ist.
Hans-Ulrich Probst, Ihr prägendster Leseeindruck?
Ja, sind vielleicht zwei. Zum einen sind es da diese wirklich umwerfend kongenialen Porträts von Schriftstellerkolleginnen und Kollegen, die wir doch alle kennen und gelesen haben. Also nur zwei, drei Namen: Jurek Becker, Günter Grass, Uwe Jons und Christa Wolf. Das ist so scharfsinnig, präzis und auch sprachlich brillant gelöst, wie er die erfasst. Also das allein ist die Lektüre wert. Das andere, was mich jetzt im Blick auf seine Biografie schon sehr beeindruckt hat, ist dieser Selbstzweifel. Es ist zwar ein Aufbruch, Versuch nach Berlin, nach Jahren in Persona, New York. Und diese Verzweiflung, eine fast obsessive Altersangst, die zum Ausdruck kommt, nebst der Ehekrise, von der wir eben ja nicht alles erfahren, nur so in Splittern. Und wie er trotzdem auch an seinem Anspruch festhält, eben er möchte eigentlich ein Projekt, er ist unglücklich, er langweilt sich, er ärgert sich über die Freunde, die nicht ihn wirklich herausfordern. Also wie er das auch damals und wie er bis zum Schluss durchgehalten hat, dass er eben sich nicht damit begnügt, ein Erfolgsschriftsteller zu sein. Das hat mich sehr beeindruckt.
Frisch schreibt ja vom ersten Tag an mit in Berlin. Und es ist auch sofort klar, dass es ihm wirklich darum ging, ein neues Leben anzustoßen, wie Sie das erwähnt haben, Ines Geipel, und dass man sehr schnell merkt, er ist in einer tiefen Krise. Wie Sie das erwähnt haben, Hans-Ulrich Probst, wenn man in das Tagebuch reinliest, dann sieht man sofort die ganze Palette des Schreibens von Frisch. Wir hören nun mal rein in den Anfang. Es liest Vincent Leitersdorf.
6.2. Übernahme der Wohnung Sarasinstraße 8 und Abend bei Grass, Nieren. Wütend, als widerfahre mir ein Unrecht sondergleichen, dann verzweifelt, dass ich die Situation, ich habe begriffen, dass es kein Unrecht ist, nicht ändern kann, steige ich auf die Fensterbank, drohe, euch werde ich's zeigen, in der Gewissheit, dass ich, solange ich schreie, durchaus fliegen kann, und springe auch ab, angstvoll und hochmütig, aber mein Schrei reicht nur kurz, umso schneller mein Sturz. Sie behalten recht. 9.2. Das Bewusstsein, dass ich noch 3 oder 4 Jahre habe. Brauchbare Jahre. Aber es wird kein Alltagsbewusstsein. Daher immer wieder erschrecken. Vor allem beim Erwachen. Darüber ist mit niemand zu sprechen. 13.2. Die erste Übung in Ostfernsehen. Das hat man bald erlernt, fürchte ich. Paradoxerweise erinnert ihre öde Simplifikation an die Nazizeit. 14.2. Kampf gegen den Alkohol. Keine Woche ohne Niederlagen diesbezüglich. Der ärztliche Leberbefund Januar ist tadellos. Kein Arzt findet heraus, warum mir die Aasgeier auf der Schulter sitzen. Jeder Arzt, ob in Zürich oder in New York, zeigt mein Elektrokardiogramm mit wahrem Entzücken. Betreffend Alkohol, ich besitze nicht einmal mehr den Willen, ehrlich zu sein. Nicht einmal mir selbst gegenüber. Mit M um den Schlachtensee gegangen. Wenn sie fröhlich ist, so scheint mir überhaupt nichts unlösbar. Deformation durch Schriftstellerei als Beruf, Popanz der Öffentlichkeit, als lebe man, um etwas zu sagen. Wem?
So also beginnt Max Frischs Berliner Journal. In Angriff genommen hat er es am 6.2.1973. Wenige Tage später beginnt er dann, seine Eintragungen in ein Ringheft einzulegen. Den Inhalt der ersten beiden von insgesamt 5 Ringheften haben wir vor uns, Hans-Ulrich Probst und Ines Geibel. Und mit den ersten Eintragungen ist auch der Fächer von Frischs Themen in diesem Journal geöffnet. Welches dieser Themen scheint Ihnen besonders wichtig?
Tatsächlich der Fächer. Also das Spannende ist der Fächer. Und auffällig ist ja auch, dass so streng komponiert wie diese Anfangsseiten scheint mir das Buch dann bald nicht mehr. Also das meinte ich am Anfang, dass er sich viel vorgelegt hat mit diesem Journal und entweder das Leben oder die Krise stärker ist, dass das Buch ihm doch offenbar ein bisschen wegrutscht. Zum Beispiel zur DDR, er kommt sofort auf das Ostfernsehen zu sprechen und in dieser schnellen Linearität, ja, mit dem Vergleich zur Nazizeit ist ja auch sein Blick auf das, was er da wahrnimmt, sehr klar. Und dass er das gar nicht verklausuliert und dass er da erstmal gar nicht eiert, das fand ich aufregend. Das setzt sich aber so nicht fort. Und das finde ich interessant, also dass jemand doch eine ziemliche Schlagzahl vorlegt und es dann so meandert oder wegläuft oder auch sein Urteil auf die Verhältnisse doch sich deutlich verdreht. Also das schien mir sehr auffällig hier.
Sie scheinen nicht ganz einverstanden, Hans-Ulrich Probst.
Ja, es stimmt sicher, dieser Beginn ist fulminant und zeigt die Kunst der Verknappung und eben das breite Themenspektrum. Aber es wird ja auch dauernd transportiert, dass er dieses Journal nur führt, weil er keine zündende Idee hat für ein neues literarisches Projekt. Das fasst ja auch seine Lage da in ein wunderbares poetisches Bild. Der Wärter in einem Leuchtturm, der nicht mehr in Betrieb ist, er notiert sich die durchfahrenden Schiffe, da er nicht weiß, was er sonst tun soll. Also er verbringt Stunden um Stunden am Schreibtisch und ringt. Und das Journal ist nur so, eben weil er sich am Schreibtisch auch, wie er schreibt, am meisten zu Hause fühlt. Also er, das ist sein Beruf, sonst käme er sich erst recht als nutzloser Rentner vor. Und dass es dann in dem Sinn meandert, das gehört für mich ein bisschen zu diesem Tagebuch, das vielleicht ja auch schon ins Reine geschrieben, aber auch noch nicht durchgekürzt ist. Also wir wissen ja zum Beispiel vom zweiten Tagebuch, das Uwe Johnson lektoriert hat, wie unendlich viel da noch weggelassen und gestrichen wurde. Insofern ist das wahrscheinlich noch eine Vorstufe dann zu einer Druckfassung, die er erstellt hätte.
Nein, ich meinte dieses Meandern vor allen Dingen auf diesen Punkt hin, dass er selbst dieses Journal ja so unglaublich auflädt. Ja? Also mit dieser Kühlkammer und dem Ablegen und dem Geheimhalten. Und also da wird ja doch eine Erwartung geweckt. Und wenn man jetzt das Ergebnis sieht, auch im Verhältnis zu den anderen Tagebüchern, ja, finde ich, ist es fast nicht zu vergleichen. Also ich meine jetzt nicht, dass es stärkere und schwächere Texte geben kann oder muss. Das ist ja alles okay. Aber diese große, große Aufladung, die finde ich sehr auffällig.
Die hat er aber nicht selbst betrieben, nicht, sondern das war dann das ein bisschen die Nachwelt. Weil er hat ja aus Rücksicht auf die Lebenden, das sagt er explizit, Marianne Frisch war 28 Jahre jünger und auch viele andere leben noch, wenn man das früher veröffentlicht hätte. Darum hat er es ja in den Deep Freezer gelegt, nicht?
Es ist dann 75 eine Erzählung herausgekommen, Montauk, die ganz vieles, was in diesem Berliner Journal der ersten zwei Jahre, also 73, 74 drin ist, wieder aufgreift, zum Teil wortwörtlich, und die in einer Offenheit sondergleichen von Frischs massiven Problemen jetzt in der aktuellen Ehe, aber auch schon in früheren Beziehungen mit, also Nennung der vollen Namen der jeweiligen Frauen ausbreitet. Und wir müssen vielleicht jetzt doch ganz kurz einfach in einem kleinen Exkurs darauf zu sprechen kommen, wie wir das eigentlich finden, dass wir jetzt halt eben hier einen Torso vorliegen haben. Wir wissen ja nun wirklich nicht, ob die Auslassungen, die der Herausgeber, der Präsident der Max-Frisch-Stiftung, Thomas Sträßle, vorgenommen hat, dass die vielleicht eben einen anderen Fokus gelegt hätten in diesem Tagebuch, also weg von den Dingen, die Frisch in den früheren Tagebüchern so meisterhaft verhandelte, also die Auseinandersetzung fast mehr mit der Welt als mit ihm selbst, und hin eben zu einer Auseinandersetzung über wirklich ganz persönliche Probleme, also Probleme in Beziehungen zum Beispiel. Also wir haben nur zwei von insgesamt 5 Tagebüchern. Und diese 2 Tagebücher sind auch noch eben gekürzt aus Gründen des Persönlichkeitsrechts. Ja, wir können einfach nicht so genau sagen, ob Frisch nicht schon etwas im Auge hatte mit diesem Tagebuch, was er dann mit Montauk, das ja ein sehr persönliches Buch ist, weiterentwickelt hat.
Also so wie der Herausgeber schreibt, ist es ja so, dass er eben wie das Interesse am Journal ein bisschen verloren hat, weil er dann das Montauk Projekt angepackt hat. Also er schreibt auch ja in diesem Journal, das er ja auch nicht Tagebuch nennt, möglicherweise eben im Blick auch auf Brechts Arbeitsjournal, also es hat ein bisschen einen anderen Charakter, aber er sagt, wie ihn erinnert die Faktizität und nicht mehr die Fiktion. Das beginnt hier. Also eigentlich ist es wie ein Vorgriff auf Montauk. Er schreibt auch den Satz, ich habe ihm mein Leben verschwiegen, der in Montauk wörtlich wiederkommt, und sagt dann eben, jetzt Memoiren schreiben, das würde mich packen und umdrehen. Es hieße vorerst sich selbst verlieren. Das ist natürlich für die Biografie schon sehr spannend und gibt dem Buch einen anderen Charakter. Montauk ist wirklich auch wieder von A bis Z durchgearbeitet. Eben da gibt es auch unendlich Streichungen, das kann man schon im Max-Frisch-Archiv sehen. Und hier ist das so eine Vorstufe und dann müssen wir sagen, das Journal bricht ab im Frühjahr 74, als er nach New York aufbricht, wo er eben dann Alice Locke-Carey trifft und daraus entsteht das Projekt Montauk. Und was nachher noch kommt, sind nur noch Notizen und Zettel, die eigentlich in eine historisch-kritische Gesamtausgabe gehörten und nicht in eine Einzelpublikation. Und was wir jetzt vor uns haben, ist vielleicht ein Grenzfall, nicht unproblematischer.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf etwas, was Sie vorhin gesagt haben, Ines Greipel, dass Sie insbesondere im Zusammenhang mit Frischs Auseinandersetzung mit Ost-Berlin es ziemlich schade finden, dass Frisch als Homo Politicus da nicht einhalten kann, was er ja anfangs, wie ich auch finde, sehr hoch steckt und auch, also Das ist eine, denke ich, luzide Wahrnehmung, 1973. Mhm. Die erste Übung in Ostfernsehen, das hat man bald erlernt, fürchte ich, paradoxerweise erinnert ihre öde Simplifikation an die Nazizeit. Das hat Frisch ja sehr genau wahrgenommen. Und dann habe ich auch den Eindruck, verliert sich seine Wahrnehmung ein bisschen. Woran denken Sie, könnte das liegen, Ines Geipel?
Naja, also mit wem ist er zusammen? Ja, also der Alltag ist, oder die Freundschaftsebene ist vor allen Dingen Uwe Jonsson. Er trifft, das hatten Sie schon gesagt, Jurik Becker. Er trifft auf Wolf Biermann auf der Messe in Leipzig. Er trifft die Wolfs, also Christa Wolf und Gerhard Wolf. Und im Grunde lernt er die DDR vor allen Dingen auf der prominenten Ebene kennen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ja, also es gibt einzelne Sentenzen, zum Beispiel in Jungen Theologen, da beschreibt er das Gespräch mit ihm und dann gibt es diesen Satz, eine Jugend, die vor allem weiß, sie kommt nicht heraus. Das ist alles klug gesehen, aber hinter diese Gespräche, ja, auf der prominenten Ebene geht es nicht viel weiter. Und dann hat man schon ein bisschen den Eindruck, das ist so eine, er ist ja ganz erstaunt, dass es Kuhner zum Beispiel so gut geht, dass Jurik Becker den französischen Cognac anbieten kann. Also er sieht da keinen Bedarf, offenbar weiterzugehen oder weiterzuschauen. Es gibt eine Situation, da ist mir fast ein bisschen das Herz stehen geblieben. Jonsson in der Zeit, der sich in einer Weise um ihn kümmert, der ist ja auch der Lektor für das zweite Tagebuch. Und da gibt es wirklich eine, wie auch immer, ambivalente, aber doch starke Intensität. Und es gibt ein Essen im Februar 1974 bei den Jonssons. Die Wolfs kommen und Frisch kommt etwas später. Jonsson ist offenbar schon angetrunken und natürlich moniert Frisch diesen moralischen Rigorismus von ihm. Aber dennoch ist es ja so, das ist der Freund, der hat das Land verloren, er hat das Publikum verloren. Und er sitzt nun einer Frau gegenüber, die hochgefeiert ist, die Stimme der DDR, sehr aufgebaut, auch mit einer einschlägigen Biografie. Und die ist da sehr generös. Aber natürlich findet das alles in diesem Schutzraum der aufgebauten Stimme statt. Und dass Frisch ihn da so das Wort abschneidet und ihn darin auch so hässlich skizziert, da habe ich schon gesehen, dass er die innere Physis der DDR nicht sieht und nicht wahrnehmen will. Und es gibt wie so eine Art entschlossene Gleichgültigkeit. Und das fand ich doch sehr schmerzhaft.
Ich möchte da widersprechen. Ich glaube, dass das einfach ein bisschen ahistorisch gesehen ist. Die Zeit 73, 74 befinden wir uns noch mitten im unverrückbaren Blockdenken. Das ist das eine, also dass Frisch da auch ein Befangener seiner Zeit ist. Und das andere ist, dass er eben ganz viele andere Themen hat. Das ist kein Buch über die DDR. Das ist sein Berliner Journal eben mit dem Fächer von Themen, die er aufgreift. Herr und Buch, ich finde, dass er Jonssons Rigorismus, den thematisiert er ja mehrfach, da ist er einfach beeindruckt, weil er selber ja immer so in Zweifel ist. In solchen Brustton der Überzeugung könnte er, glaube ich, überhaupt nie argumentieren. Und demgegenüber beschreibt er ja Christa Wolf und ihr Mann als sehr offen, locker, wach, differenziert in der Antwort, nicht ausweichend, nicht rechthaberisch, unfanatisch.
Nein, und mir ging es um einen Punkt, dass er nicht bereit ist, den Schmerz des Freundes zu sehen und wahrzunehmen. Was Jonsson in dem Moment aufgegeben hat, wo er selber ist, und dass jemand, der im Land geblieben ist, natürlich in einer kategorisch anderen Situation ist. Und im Grunde an der Stelle, also Frisch sagt ja, Schluss, das Lied zu den Weltfestspielen wird nicht gespielt. Und ich meine, wenn man die Geschichte kennt von Jonsson, wie also jemand, der wirklich an die Leute rangeht, aber aus einem echten Interesse, weil er es wissen will und weil er darin etwas zu klären hat. Und wie Frisch ihn an der Stelle wirklich preisgibt, das finde ich wirklich hart.
Also ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt. Mir ist das auch aufgefallen, ganz allgemein dieses Thema des auch Preisgebens, jetzt nicht nur in Bezug auf Frischs Wahrnehmung der Verhältnisse in der DDR. Einerseits hat er ja wirklich, das ist auch das, was mich an dem Buch so erschüttert, auch das Spannende dünkt, er hat einerseits einen ganz scharfen Blick. Also er kann zum Beispiel sagen, wenn er auf einer Veranstaltung ist, des Schriftstellerverbandes da eine Lesung hat, nachher gibt es eine Diskussion im ausgewählten Kreis, kann er sagen, alles in allem fast eine Art von Schwarzhandel, was wir hier treiben. Ich biete Meinungen feil, ohne die offizielle Terminologie in Kauf zu nehmen, und Sie können es sich anhören, ohne sich als DDR-Bürger etwas zu vergeben. Und handkerum kann er, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, in Bezug auf Uwe Jonsson, einfach plötzlich irgendwie die Sporen ausfahren und wirklich gewisse Dinge auch nicht wahrnehmen wollen. Also mich erstaunt auch sehr an diesem Buch, und es macht mich auch ein bisschen traurig, dass Frisch zum Beispiel die Alltagsatmosphäre in dieser geteilten Stadt mit dem ganzen Terror, der wirklich nun im Osten mit Händen zu greifen war, auch die Auswirkung des Terrors auf die Menschen, auf die psychische Situation der Menschen, dass er das zum Beispiel überhaupt nicht wahrnimmt. Und ich glaube, es ist eben ein großes Thema in seinem Leben, dass er Beziehungen gegenüber, so sehr sie braucht, auch sehr ambivalent eingestellt ist.
Also vielleicht nochmal, mir geht es nicht darum, an der Stelle recht zu haben, sondern nur um die Situation nochmal kenntlich zu machen. Es ist ja wirklich, dieses Detail wird ja genannt, dieses Lied, Weltfestspiellied. Ja? Die junge Welt ist in Berlin zu Gast, sie schert sich nicht darum, ob es dem Feinde passt oder so ähnlich. So ist ja der Text. Und da geht Frisch dazwischen und sagt, was soll das? Aber was Jonsson meines Erachtens hier im Blick hat, ist doch diese Neuinszenierung der Diktatur in dieser Zeit. Also Ulbricht ist gestorben, Honecker tritt an, es ist sozusagen der neue Diktator, der kommt mit einem neuen Outfit. Ja, also das sieht nach Welt aus. Es soll aussehen, das sind ja die Stasi-Texte, nach Weite und Vielfalt. Und nach innen werden aber die Szenen zerrieben. Gibt es den IM-neuen Typus, also den Stasi-Typen-neuen, diese wirklich kategorisch brutalen Zersetzungsmaßnahmen. Also nach innen wird das Land zugezurrt. Und das ist das, was Jonsson weiß. Ja? Und was natürlich auch Christa Wolf weiß. Und an der Stelle geht doch Frisch dazwischen und ordnet die Verhältnisse. Und das meine ich. Da lässt er den Freund, und er schreibt es in dem Journal, die Tapferkeit vor dem Freund. Also da, finde ich, steckt viel drin in der Szene.
Ich habe die ein bisschen anders gelesen. Er beschreibt ja, dass Jonsson sonst schon tüchtig getrunken hat zu dem Zeitpunkt. Ich empfinde ihn da einfach als Schlichter zwischen zwei Freunden. Er ist auch mit den Wolfs befreundet. Und die gehen aufeinander los, oder Jonsson auf die Wolfs eigentlich. Und da ist er der Neutrale, der dazwischen ist. Ich sehe den Verrat nicht, sonst ist auch ein Nachdenken. Er wird mit Jonsson ja nicht fertig. Er sagt immer wieder, der spricht in Kreuzworträtseln, ich verstehe ihn nicht. Also ich glaube, man kann die Stelle auch anders lesen.
Wir sind jetzt, und ich finde auch zu Recht, länger bei einem Thema geblieben, das nicht nur dieses Tagebuch prägt, sondern das ja auch vom Herausgeber Thomas Sträßle ganz in den Vordergrund gerückt wird. Er schreibt in seinem Nachwort, selten hat jemand das intellektuelle und ideologische Klima im real existierenden SED-Staat so durchdringend beobachtet und beschrieben wie er, also wie Max Frisch. Nicht zuletzt darin besteht die Einzigartigkeit seines Berliner Journals. Ich glaube, da sind wir nicht alle in dieser Runde so derselben Meinung wie der Herausgeber. Ich möchte Sie jetzt einfach zum Schluss unseres Gesprächs noch fragen, Ines Geipel, Hans-Ulrich Probst. Jetzt einmal abgesehen von diesem Thema, über das wir länger gesprochen haben, was denken Sie, kann dieses Journal für Leserinnen und Leser, die jetzt Max Frisch nicht wie ihre eigene Jackentasche kennen, es ist ja auch aus einer für uns heute ganz vergangenen Zeit, also die 70er Jahre liegen sehr, sehr weit zurück, auch das ganze Klima der 70er Jahre. Es gibt heute auch junge Menschen, die fragen können, DDR, was war das? Also gerade in der Schweiz, es ist alles nicht mehr präsent, auch nicht mehr die Stimmung, die in der Schweiz herrschte damals, die ja sehr geprägt war vom Kalten Krieg. Also jetzt nochmal einfach den Fokus aufgetan auf den Fächer an Themen in diesem Buch von Max Frisch aus dem Nachlass namens Aus dem Berliner Journal. Was denken Sie, kann ein heutiges Publikum, das eben kein Fachpublikum ist, an diesem Buch faszinieren?
Ach, möglicherweise könnte es ja so ein Einstiegstext sein, ja, eben gerade, weil es so eine große Palette von Themen gibt. Man kriegt nochmal diese 70er Jahre herangeholt. Also wenn jemand sagt, ja, das interessiert mich noch, diese kalte Kriegszeit, ich will ein bisschen ja, Zeitgeschichte über Details mir heranholen, dann kann ich mir vorstellen, dass das Buch von Interesse ist. Es ist ganz bestimmt kein starkes Max Frisch-Buch.
Hans-Ulrich Probst?
Ja, wie ich zu Beginn gesagt habe, also ich glaube, unbedingt lesbar für jedermann sind die Porträts eines Enzensbergers, eines Biermann, eines Kunert oder eben der Wolfs. Aber ich würde es nicht als Einstiegsbuch lesen, sondern ich würde sagen, die Tagebücher 1 und 2, die unvergesslich sind, sind die besseren Einstiegsbücher. Es gibt aber auch etwas vergessene und unterschätzte Bücher. Und gerade vergangenen Donnerstag war die Premiere einer Theaterfassung von Mein Name sei Gantenbein, dem dritten Roman Frischs im Schauspielhaus. Und diese gelungene Aufführung, wie ich finde, hat gezeigt, wie aktuell, wie durchaus heutig Fragestellungen eben in der Beziehungsfrage, die jetzt für ein bisschen zu kurz gekommen ist vielleicht und die ja auch ein großes durchgehendes Thema ist, wie heutig das immer noch ist. Ich würde also schon eher mit den Romanen anfangen, mit den Tagebüchern und erst nachher zu diesem Journal, wie auch zu den Entwürfen. Also es ist schon etwas mehr für Fortgeschrittene, die auch Montauk gelesen haben. Außer dem glühenden Kern dieser Schriftstellerporträts würde ich eher die Literatur, die frühere von Max Frisch lesen.
Das gehört sich ja nicht, dass ich das letzte Wort habe. Sie können mir das aber allenfalls auch noch abnehmen, ganz kurz. Was gar nicht zur Sprache gekommen ist und was mir sehr gefallen hat an diesem aus dem Berliner Journal, obwohl ich es nicht unbedingt empfehle, in einer nicht so fröhlichen Stimmung zu lesen, ist Frischs Auseinandersetzung mit seiner persönlichen schlechten Laune, seiner Langeweile, seinem Gefühl, ich bin aber der bestverdienende Suhrkamp-Autor und gleichzeitig fand er alles nur noch öde und blöde, was er geschrieben hatte. Und im Grunde, Sie haben ja dieses schöne Bild vom Leuchtturmwächter zitiert, der da hockt und der Leuchtturm ist geschlossen, wird nicht mehr gebraucht und er notiert halt einfach die Schiffe aus Gewohnheit, die da vorbeiziehen an ihm. Im Grunde ist es natürlich auch ein sehr trauriges, bitteres Buch im Sinne eines Lebensrückblicks. Ja, wozu lebt man überhaupt? Was hat es überhaupt für einen Zweck, dass man lebt? Was kommt noch? Kann man noch mal neu anfangen im Alter und so weiter? Also dieser Strang hat mich sehr berührt.
Auch in der
62.
Haltung zur
er war so jung.
Ja, und auch in der Haltung zur Öffentlichkeit. Also die berühmte Rede 58, Öffentlichkeit als Partner, als er diese Verpflichtung noch gefühlt hat. Und jetzt, wir haben es gehört, ist das nur noch ein Popanz. Wem sage ich's? Er schreibt eigentlich nur noch für sich und die Freunde.
Aber mir schien es auch ein bisschen kokett, weil er freut sich so, wenn auf der Straße oder im Laden jemand ihn erkennt und er nennt seinen Namen nicht, sondern sagt immer Frisch Max, damit ihn nicht so viele erkennen. Also das kommt mir alles hoch ambivalent vor und das ist das Wunderbare an Max Frisch, dass alles ambivalent ist.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Ines Geipel, Hans-Ulrich Probst. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Sie hörten Reflexe zu Max Frischs aus dem Berliner Journal. Bislang gesperrte Tagebucheintragungen aus den Jahren 1973 bis 1974. Ich, Franziska Hirsbrunner, habe die Fragen an Ines Geipel und Hans-Ulrich Probst gestellt. Wenn Sie mehr wissen möchten zum Berliner Journal von Max Frisch, auch noch ein bisschen mehr daraus hören, empfehle ich Ihnen srf2.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.